Draftcast Nummer 213, eine wunderbare Zahl, um über Football zu sprechen. Wir reden natürlich Football. Wir, das sind Roman und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Mir ist auch heute so dieser Gedanke in den Kopf gekommen, dass den April über, wenn es so langsam Frühling wird und die Menschen, ich meine zur jetzigen Zeit vielleicht nicht so, aber dann normalerweise dieses beginnende Frühlingswetter genießen und rausgehen, sitzen wir immer drin und gucken Footballspieler an. Führt zu einem sehr fröhlichen Leben, muss ich sagen.
Ja, zumindest zu einem erheblich höheren Anteil, als das vermutlich der Durchschnittsmensch tut, wobei ich sagen muss, ich glaube, dass das jetzt deutlich mehr Menschen machen als zu der Zeitpunkt, als wir, sag ich mal, unseren ersten Jahrgang 2014 hatten. Da hat sich doch auch, glaube ich, speziell im deutschen Sprachraum einiges getan. Was ich nur ehrlich gesagt gerade im Footballmäßig halt auch sehr bedauere, wir wären jetzt, also ich wäre jetzt heute aus den Staaten wiedergekommen. Und ich hatte mir sogar überlegt, weil heute war ein Testspiel angesetzt zwischen Köln und Frankfurt. Einfach, weil wir sind, glaube ich, genau, wir wären in Frankfurt gelandet, einfach dann nach Köln zu fahren und dann dieses Testspiel noch mitzunehmen. Mit dem Zug, wenn das alles mit den Flügen geklappt hätte. Und wir wären halt jetzt unmittelbar vor dem Start der deutschen Football-Saison. Österreich hat die Tage alles erstmal auf den Herbst verschoben, was ich sehr, sehr interessant finde. Weil man dann natürlich auch, sag ich mal, parallel zu einer NFL agieren würde, wobei die österreichischen Teams damit sicher halt früher spielen würden. Also das ist interessant, sind auch für den deutschen Football enorme Herausforderungen. Ja, der Draft findet statt. Ganz normal, unnormal, kann man sagen, rein virtuell, Roman. Ich freue mich auf die technischen Fuck-Ups, das wird bestimmt sehr, sehr lustig werden. Ja, mal gucken, man weiß ja, dass die wichtigsten Menschen einen Techniker auch in ihrer Nähe haben dürfen. Ich bin sehr gespannt, wie hoch die Sicherheitsstufen der NFL da sind. Also da gibt's schon genügend Möglichkeiten, auch außerhalb der Picks für Unterhaltung zu sorgen, würde ich sagen.
Ja, also so, mal sehen, ob irgendwann diese Situation kommt, dass ein Zeitfenster verstreicht oder dass ein Pick eingereicht wird.
Ja. Wobei die NFL da ja schon irgendwie gesagt hat, dass die da etwas kulant sein wird. Wobei kulant heißt halt auch, es muss halt Regeln geben. Aber gut, das sind Entscheidungen, die wir tatsächlich nicht treffen. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, Live Coverage, wir hatten es letzte Woche ja schon angesprochen. Der Draft beginnt von der Nacht Donnerstag auf Freitag auf 2 Uhr. Wir werden vermutlich wieder so gegen 1.30 Uhr online sein. Link wird entsprechend auf unseren Social Media Kanälen gepostet werden. Wieder mit James Wiebe, mit Jan Wegwert, mit Roman und mit mir. Der Freitag auf den Samstag Nacht geht etwas früher los, 1 Uhr, das heißt, ich schätze mal, 0.40 Uhr, 0.45 Uhr, je nachdem, wenn die Buccaneers vor dem zweiten Tag Tom Brady zu den Chargers traden, dann gehen wir vielleicht noch 10 Minuten früher on air, weil da müssen wir drüber reden. Dann, wie gesagt, mit Jan, mit Julian Barsch und mit uns zwei, und der dritte Tag geht dann um 18 Uhr los, Samstag. Mit Jan, dir und mir. 18 Uhr geht's los, 17:40, 17:45, vielleicht erst 17:50, schauen wir mal. Sofern die Technik will, sind wir dann on air auf unserem YouTube-Kanal. Mittwochabend gibt's den angesprochenen Mockdraft, der auch auf dem YouTube-Kanal stattfinden wird. Und die Tage kommt auf jeden Fall noch ein Mockdraft von dir. Und vermutlich auch noch einer von mir. Und eine Sache, die wir in diesem Jahr besonders machen, ist, wir haben ja immer unsere Pizza-Props gemacht, die bestehen weiterhin. Ich habe letztes Jahr das erste Mal gewonnen. Sehr zu meiner Überraschung, dieses Jahr bin ich optimistisch. Wir werden es dieses Jahr so handhaben, wir werden diese Pizza-Props am Donnerstag, also am Tag des Drafts, zu einer fixen Zeit veröffentlichen. Ich schätze mal irgendwo zwischen 20 und 22 Uhr, das müssen wir noch festlegen. Also Fakt ist, ihr könnt die dann einsehen. Und was wir mit denen insofern vorhaben, ist, ihr könnt dann per Twitter oder per Facebook oder wie auch immer ihr das wollt, könnt ihr dann euch festlegen, wer von uns die meisten Wetten gewinnt und damit die Pizza Props als solches gewinnt. Und was wir uns dabei gedacht haben, ist, dass diejenigen, oder ich werde das zumindest machen, wenn ich verliere, ich werde Roman dann nicht nur eine Pizza spendieren, also es wird nicht passieren, weil ich werde gewinnen, aber gesetzt im theoretischen Fall. werde ich Roma nicht nur eine Pizza spendieren, sondern ich werde dann auch eine kleine Spende an eine Organisation meiner Wahl machen. Und ja, wir werden euch dann in einem Post, den ihr dann noch zum späteren Zeitpunkt lesen könnt, dazu aufrufen, das uns gleich zu tun, dass ihr euch dann für eine Seite entscheidet und wenn ihr dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, also es kann eigentlich nur Pech oder Cheating sein, verliert, dann ja, würden wir uns vielleicht freuen, wenn der eine oder andere sagt, ich habe quasi aufs falsche Pferd gesetzt, und dafür suche ich mir eine Spende meiner Wahl. Beträge würde ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Das könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Werde ich, glaube ich, auch nicht veröffentlichen. Aber das ist die Idee dahinter. Und genau, das ist jetzt so die eine größere Änderung. Und ich werde auf jeden Fall scoren während des Drafts, Roman, da kannst du dir sicher sein.
Ich würde denken, wir beide werden scoren.
Genau. Genau. Hast du dazu was zu ergänzen? Weil jetzt habe ich doch relativ lang geredet und ich hoffe, dass das irgendwie auch für die Leute, die sich jetzt nicht unsere beiden Gedanken gemacht haben, war es nachvollziehbar.
Also offensichtlich, auch wenn ihr euch zu dem Zeitpunkt entscheiden solltet, entweder Team Roman oder Team Christian zu sein, es ist dann keine Spendenpflicht,
Genau,
offensichtlich. Also,
logisch.
wie gesagt, es ist einfach, es wäre dann ja sehr nett, wenn ihr dann entsprechend als Verlierer sagen würdet, okay, dann spende ich meinetwegen 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro, was auch immer ihr überhaupt, an eine Organisation, die ihr sinnvoll findet. Ja, aber keine Pflicht. Offensichtlich.
Genau.
Wir sprechen heute über Running Backs, Christian, deine Lieblingsposition.
Yay. Yay. Endlich wieder gutes Tape nach den Titans. Entschuldigung. Entschuldigung. Du konntest ja nichts für. Alles gut?
Ja,
Schön.
nee, ich meine grundsätzlich natürlich, ich suche die Spieler aus, habe sie sowohl bei den Titans als auch bei den Running Backs ausgesucht. Insofern könnte man sagen, ich könnte was dafür.
Nein.
Nichtsdestotrotz gibt mir halt die Draft-Klasse einen gewissen Rahmen vor, an den ich mich halten muss, sagen wir es mal so. Ja.
Der einzige Vorwurf, den man dir und auch, finde ich, Jan Wegwerth machen kann, und vielleicht auch Julian Barsch, der ist ja auch relativ groß, dass ihr einfach nicht Teil dieser Tight-End-Klasse seid. So, ich bin zu klein, ja.
Ich bin 6-0, Christian. Ich bin auch kein Tight End. Ich werde nie
Sag mal
Tight End
so,
sein.
reicht für LSU. Ja, das ist der einzige Vorwurf, den man euch machen kann. Running Backs heute tatsächlich auch statt der 7 wieder die gewohnten 10 haben. Und das ist auch der letzte Positionspodcast von uns. Es kam die Frage, ob wir noch einen Rest-Podcast machen. Wird vermutlich zeitlich schwierig, Roman, ne?
Ja, werden wir nicht mehr schaffen, nein.
Aber wir werden, also du wirst vermutlich wieder deine Grades irgendwie einen Tag vorm Draft veröffentlichen, so wie du das immer
Richtig,
gemacht hast auf
ja.
Twitter.
Also zumindest, also ich werde die Big Boards meiner Positionsgruppen posten. Also sprich, ich werde mein Running Back Board, mein Wide Receiver Board, mein Tight End Board, mein Interior Defensive Lineman, Edge Rusher und Linebacker Board werde ich auf Twitter posten, damit ihr das denn euch alle angucken könnt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Christian das mit seinen auch machen wird.
Ja, also ich werde meine posten, gegebenenfalls auch nochmal die Grades zu den, zu deinen Positionsgruppen. Aber das dann auch eher kurzfristig, weil das vielleicht eine Sache noch vorweg, was wir natürlich jetzt in den nächsten Tagen einfach noch machen, ist einfach nochmal Spieler gucken. Also ich habe noch einige Defensive Backs, ein paar O-Liner, vor allem auch ein paar Receiver in dieser tiefen Klasse. Und ich weiß, du bist heute auf jeden Fall schon ins Receiver-Tape nochmal ziemlich tief rein. Und ja, hast dir auch noch vorgenommen, den einen oder anderen vermutlich eher Richtung Day-3-Spieler, die anzugucken.
Ja.
Wunderbar. So, dann kommen wir jetzt noch 20-minütige Vorrede. Ist definitiv nicht der Rekord für der Draft.de. Zum ersten Spieler. Ich bedauere, es ist Florida State, aber ich habe trotzdem versucht, ihn so objektiv wie möglich zu graden.
Es geht um Cam Akers von, Christian hat es gesagt, Florida State. Er ist 15 groß, 217 Pfund schwer, hat 9 Zoll Hände und 30 5/8 Zoll Arme. Er ist ein Junior, kommt ursprünglich aus Clinton in Mississippi, war ein Five-Star-Recruit, die Nummer 3 seiner Recruiting-Klasse und hat an der High School noch Quarterback gespielt, bevor er dann bei Florida State ein Running Back wurde. Ich habe ihn auf meinem Board Anfang der dritten Runde mit einer 3,1. Was mich bei der Evaluation von Akers richtig genervt hat, ist, dass ich nicht wirklich weiß, wie viel von seinem schlechten Tape an ihm liegt und wie viel an der Offensive Line. Denn die Offensive Line bei Florida State ist absolut grauenhaft gewesen letztes Jahr. Insofern könnte es sein, dass meine 3,1 extrem viel zu niedrig ist und Akers eigentlich ein viel besserer Running Back ist. Oder sie könnte auch viel zu hoch sein und Cam Akers ist in Wirklichkeit einfach kein guter Running Back. War für mich so ein bisschen schwer einzuschätzen. Aber Akers bringt auf jeden Fall eine gute Kombination aus Power und Speed mit. Er hat eine gute Vision, er senkt die Schultern vor Kontakt, um dann entsprechend den Kontakt zu absorbieren, zeigt sichere Fanghände auf Tape, durfte auch bei Florida State den einen oder anderen Pass werfen, eben als ehemaliger Highschool Quarterback und sah dabei auch halbwegs vernünftig aus, also Trick Plays mit ihm dann auch in der NFL mit Sicherheit möglich. Er hat ein bisschen Shiftiness und Elusiveness in seinem Spiel, also sprich, kann auch Tacklern hier und da mal ausweichen, durchbricht auch häufiger Arm-Tackles. In Pass Protection ist er ein guter Blocker, wobei mir seine Übersicht nicht immer gefallen hat, also im Endeffekt das Wahrnehmen von Blitzern, Rushern, die irgendwo frei durchkommen, hat mir bei ihm nicht so sehr gefallen. Und Ball Security Issues habe ich bei ihm auch wahrgenommen, also das ein oder andere Fumble, was natürlich für einen Running Back immer doof ist und für die Offense insgesamt immer doof ist, einen Ball zu verlieren. Ja, Cam Akers, viel Positives. Ich meine, das ja, 5-Star-Ranking, Nummer 3 seines Jahrgangs, der ist sehr talentiert körperlich. Hatte den Eindruck, dass er eine gute Vision hat, sichere Fanghände, aber irgendwo der mit meiner Grade vielleicht etwas vorsichtig, auch wenn, wie gesagt, Ball Security ist irgendwo immer ein größeres Issue. Die Übersicht im Pass Protection kann man dran arbeiten, muss aber auch nicht immer funktionieren. Deswegen habe ich ihn eben mit der 3,1.
Ja, ein gewohntes Bild in diesem Draft-Zyklus ist, Christian hat die Prospects niedriger, ist jetzt in dem Fall nur eine halbe Runde, 3,6 bei mir. Mir gefällt, dass er relativ tief läuft, dass er Pässe fangen kann, vor allen Dingen, also ganz gute Hände hat. Ja, ist halt ein ziemlicher Allrounder als Running Back, ist jetzt nicht so auf eine Sache festgelegt, die er gut kann oder nicht so gut kann, er hat ganz gute Balance. Technisch wild im Pass Protection, das hattest du ja auch ein Stück weit angesprochen. Auch von der Übersicht her bin ich da bei dir, das hat mir nicht wirklich gefallen. Hat wenig Physis insgesamt für 5'10 und wir werden noch über etliche kleinere Running Backs heute reden. Macht für mich auch als Runner wenig Besonderes. Also stinkt jetzt nicht ab oder so, aber da verstehe ich schon deinen Gedankengang in die Richtung, hatte er keine Chance, etwas Besondereres zu machen, weil die O-Line eben so große Probleme hatte oder ist einfach auch nicht besser. Plane Strength ist nicht überragend und der Short Shuttle hat mich etwas an seiner Beweglichkeit zweifeln lassen, denn die war nicht überragend. Die anderen Werte waren mit der 1, mit der 447 über die 40 und dem 152 über die 10 Yards durchaus gut. Auch die Sprünge waren jetzt nicht schlecht. Also für mich ist er ein Allrounder, ein One-Cut, also ein One-Cut Allrounder. Bin bei der Grade allerdings auch nicht, also glaube auch, dass da tatsächlich relativ viel Unklarheit ist. Immer aufgrund der O-Line. Du hast ihn mit einer 3,1, ich habe ihn mit einer 3,6. Und entweder ergänzt du noch was oder du gehst zu, ja, in die Pac-12.
Kommen wir zu Eno Benjamin von Arizona State, 5'9", 207 mit 8,5 Zoll Händen, 31 ein Viertel Zoll Armen. Junior aus Wylie in Texas war die Nummer 131 seiner Recruiting-Klasse, ein 4-Star-Recruit. Und ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 4,0. Also an der Grenze zwischen dritter und vierter Runde. Benjamin ist quick und elusive, hat einen schnellen Antritt, eine gute Vision. Er läuft geduldig, bis seine Blocks sich entwickelt haben. Er zeigt eine tolle Balance und Körperkontrolle, macht tolle Jump Cuts, lässt mit seinen Cuts oder auch einem Spin Move Tackler immer wieder ins Leere laufen. Zeigt eine ordentliche Schnelligkeit, wobei dann bei langen Läufen im Open Field er dann auch eingeholt werden kann. Währenddessen meine Augen zur Combine wandern, 4,57, würde ich sagen, ja, bestätigt das dann auch. Sehr viel Positives von ihm, jetzt etwas Negatives. Ist offensichtlich kein Powerback, der großartig viele Tackles durchbricht mit seinen 207 Pfund. In Pass Protection ist er nicht wirklich zu gebrauchen, das, was ich von ihm gesehen habe bei Arizona State. Und auch wenn ich ihm grundsätzlich sichere Fanghände attestiere, sind seine Fanghände halt etwas klein mit seinen 8,5 Zoll. Und sie wirkten halt nicht so super, ja, nicht so wie ein Natural Hand Sketcher, wie man im Scouting so schön sagt. Also, ich habe jetzt keine großartigen Drops von ihm gesehen, ich denke aber, sie werden im Laufe der Zeit kommen. Nichtsdestotrotz, Benjamin ist ein Spieler, der auf Tape Spaß macht, einfach wegen seiner Quickness, seiner Elusiveness, seiner Fähigkeit, Tacklern auszuweichen, auch mit der Entschlossenheit, mit dem Willen, den er läuft, immer wieder nochmal alles an Yards, was er kann, rauszuholen. Es fehlt mir halt bei ihm ein bisschen die Power. Bei den Fanghänden, wie gesagt, habe ich so ein bisschen Fragezeichen, ob die immer konstant gut sein werden. Deshalb habe ich ihn mit der 4,0.
So, ich habe dir gesagt, es gibt einen Running Back, den ich überschätze.
Und ich habe mir fast schon gedacht, dass er das ist dann.
Warum?
Weil sein Tape halt Spaß macht.
Ja. Ich liebe ihn als Runner. Also ich liebe ihn wirklich als Runner. Er hat keine krass überragende O-Line gehabt bei Arizona State. Und er hat halt richtig gut was da draus gemacht. Diese Movement Drills sieht man übrigens auch im Freecone, der halt echt sehr, sehr gut war mit der 697. Ja, die 40 war nicht besonders schnell. Ja, er hat kleine Hände. Und ja, ich habe echt nicht so viel in Pass Protection gesehen. Das ist echt so ein Concern. Und wie gesagt, die kleinen Hände stehen bei mir halt auch entsprechend drauf. Aber er bewegt sich überragend an der Anspiellinie durch Traffic, durch Gegenspieler, Mitspieler durch, kämpft für Yards. Sein Antritt ist auch nicht schlecht mit der 153, daran hängt es nicht. Ich finde, er hat eine gute Playing Strength gehabt. Und für mich ist er einer der besten Pure Runner der Klasse. Das ist so. Ich habe meine Grade noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ich habe ihn mit einer 2,6, also Mitte zweite Runde, so, weil du kannst ihn halt nicht in die erste Runde packen, weil, wie gesagt, Hände, Deep Speed, wenigen Pass Protection gesehen, 5,9, 2,07 ist halt auch relativ gut, wie gesagt. Wir haben relativ viele kleine Running Backs dieses Jahr so, aber als Pure Runner finde ich ihn schon echt gut. Also, ja, würde mir gefallen. Ich glaube nicht, dass der so früh geht, eben gerade wegen der Drills. Aber ich mag den. Ich glaube, dass der früh einen Impact haben kann.
Dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Spieler. AJ Dillon von Boston College, 6,0247, 9,5 Zoll Hände, 31,5 Zoll Arme. Auch ein Junior aus New London in Connecticut. Er war ein Three-Star-Recruit, die Nummer 407 in seiner Recruiting-Klasse und hat dreimal. Beziehungsweise wurde dreimal ins First Team All-ACC gewählt, also im Endeffekt in jeder Saison bei Boston College war er im First Team All-ACC. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 4,3, also in der frühen zweiten Runde. Das AJ bei AJ Dillon steht übrigens für Algier Jamal, wenn ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe.
Du wolltest sagen, frühe vierte Runde, weil 4,3 ist die Grade oder 2,3.
Frühe vierte Runde.
Okay. Ich hatte irgendwie das heißt frühe zweite Runde. Ich war kurz irritiert, ob ich unser Grading-System die ganzen Jahre falsch verstanden hatte.
Okay, offensichtlich wollte ich vierte Runde sagen. Sollte ich das nicht gesagt haben, vierte. So, AJ Dillon ist ein Powerback. Und zwar sowas von ein Powerback. Hat eine gute Balance, geht nur schwer zu Boden. Er durchbricht Tackles, er bestraft Tackler. Dafür, dass sie versuchen, ihn zu tackeln. Wie können sie es wagen? Für seine Größe hat er einen guten Antritt und eine sehr gute Schnelligkeit. Hat er dann auch bei der Combine bewiesen mit seiner 4,5,3, die er gelaufen ist, über 40 Yards, was an sich nicht toll klingt, aber bei 247 Pfund ist das eine wirklich gute Zeit. Er ist ein guter Blocker. Bisschen was Negatives kommt dann noch hinterher. Zeig eine gute Vision. Übrigens mit Vision, falls ihr euch fragt, was ist damit gemeint? Im Endeffekt die Fähigkeit des Running Backs, das Feld zu lesen, eben zu sehen, wo sich Laufwege auftun, wie sich seine Blocker und Defender zueinander bewegen, sozusagen, um dann antizipieren zu können, wo er am besten längs laufen sollte, kann AJ Dillon gut. Er geht mit niedrigen Schultern in den Kontakt, hat die Athletik, um auch über Außenplays zu machen. Kommen wir zum Negativen. Hat er angesprochen, er ist ein guter Blocker, hatte aber auch bei ihm den Eindruck, dass er Pass Rusher und Blitzer manchmal etwas zu spät wahrnimmt und dann eben entsprechend auch zu spät reagiert, beziehungsweise nicht mehr rechtzeitig reagieren kann. Seine Fanghände sind inkonstant, habe ich mir hier so aufgeschrieben. Also sprich, ja, er fängt in der Regel Pässe, die zu ihm kommen, aber leider nicht immer. Und das große, große, große Negative. AJ Dillon ist überhaupt nicht elusive. Also Tacklern ausweichen geht bei ihm nicht. Er läuft halt über sie drüber oder geht dann halt zu Boden. Wenn er Cuts macht, verliert er dabei sehr viel an Schnelligkeit, an Momentum. Also bremst eben sehr stark dabei ab und muss dann eben erstmal wieder in die Gänge kommen. Das ist irgendwo schon so eine Einschränkung. Dillon, wie gesagt, ist einfach ein reiner Powerback. Von dem kann man nicht erwarten, dass er elusive ist. Von dem kann man nicht erwarten, dass er Tacklern ausweicht. Aber er hat dann aber trotzdem eben die Athletik, um auch Big Plays zu machen. Was eben viele Powerbacks dann wiederum nicht haben. Also er ist halt schon so etwas eindimensional eben in dem, was er macht. Aber darin schon recht gut. Deswegen habe ich ihn mit der 4,3.
Ich mag ihn mehr, als ich vorher gedacht habe, ihn zu mögen. Also ich habe eine 4-6, das heißt, wir sind uns da mehr oder weniger einig. Die negativen Punkte hast du alle angesprochen, die brauche ich auch, glaube ich, gar nicht krass wiederholen und so, aber der macht halt schon viel Gutes. Und wie gesagt, die 4-5-3 klingt jetzt nicht schnell, aber für 2,47, also wir haben hier Running Backs, die haben 2,08 oder 2,07. Einige sind sogar in dieser Range bei 205 oder 210. Und das ist halt einfach, also Gewicht ist ein Riesenunterschied. So, und deswegen, er ist jetzt nicht unathletisch. Zumal die Sprünge waren geil. Also ich meine, die Sprünge waren richtig gut. Das heißt, er ist jetzt per se kein schlechter Athlet. Auf keinen Fall. Aber du hast halt schon recht. Ich gebe zu, ich werde halt Steve Adazio bei Boston College echt vermissen, so, weil ich habe nicht viel iPhone-Mädchen dieses Jahr gesehen, Roman. Aber Boston College hatte das noch. Aber Adazio ist ja dann gegangen worden und ist jetzt bei Colorado State. Das heißt, ich lege ziemlich großen Wert drauf, Roman, merkst du für nächstes Jahr, dass wir, egal wer bei Colorado State Senior ist, wir werden über den im Podcast reden. Allein, dass wir dann Steve Adazio Tape gucken können. Was ich bei ihm interessant fand, er hat nochmal zwei Receiver spielen dürfen, beziehungsweise in dem Spot. Und auch wenn er insgesamt nicht viele Catches hatte, also 21 in seinen 3 Jahren für 236 Yards, 2 Touchdowns in der Zeit bei BC. Was der halt herausragend macht für mich, er kann halt Kontakt absorbieren. Also er kann halt wunderbar an Leuten abprallen, oder besser andersrum, die Leute prallen an ihm halt ab. Und behält dadurch seine Balance. Und das macht er halt gut. Und er ist halt ein bigger Back. Und natürlich ist jetzt sag ich mal, die Size und auch das Gewicht in Pass Protection kein Nachteil. Da hat er mit Sicherheit Value. Er ist jetzt nicht, wie du recht hast, dieser shifty Quickness Running Back, den du zwingend in einem total zonenlastigen Scheme haben willst, was auch Schnelligkeit setzt. Aber ich glaube schon, dass der einen Value hat. Weiß nicht, ob der jemals irgendwie so der klassische Leadback werden wird, aber er kann mit Sicherheit ein Backfield ziemlich gut ergänzen, weil er einfach Qualitäten hat, die so in der NFL einfach selten ist. Die meisten Running Backs, auch die, über die wir heute sprechen, Roman, sind ja tatsächlich mehr diese schnellen, wendigen Cutter-Typen. Und man könnte fast sagen, er ist eher der Running Back der alten Schule.
Ja,
Zumindest ein Stück weit.
das auf jeden Fall. Übrigens, Marcus McIlroy ist der Senior Running Back von Colorado State nächstes Jahr.
Müssen wir mal natürlich gucken, ob das der Sohn von dem. Nee, ich will McIlroy verwechsel ich gerade. Vergiss es, alles gut. Ja, Marcus McIlroy, okay. Merken, wir werden über den nächsten Podcast nächstes Jahr auf jeden Fall sprechen, egal wie gut er ist, allein um Colorado State hier zu schauen. Aber schön, schön, dass du da schon in die Vorrecherche bist, Roman, das schätze ich sehr.
Ich meine, sowas lässt sich schnell nachschauen, während du über AJ Dillon sprichst. Kommen wir dann zum nächsten, würde ich sagen. Oder
Gerne.
möchtest du noch was nachschieben? Offensichtlich nicht. J.K. Dobbins hat Running Back gespielt bei Ohio State. Er ist 15, also 5, 10, groß, 209 Pfund, 9,5 Zoll Hände, 29 Dreiviertel Zoll Arme. Junior aus LaGrange in Texas, war ein 4-Star-Recruit, Nummer 46. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 2,0, also an der Grenze zwischen erster und zweiter Runde. Dobbins, das Allerpositivste, was ich mir gleich zuerst zu ihm aufgeschrieben habe, sehr gute Vision. Also der ist wirklich sehr gut darin, Running Lanes zu finden, Running Lanes zu erkennen. Dann auch entsprechend die richtigen auszuwählen, wo er immer wieder viel Yards herausholen kann. Er läuft niedrig mit toller Balance. Gute Übersicht in Pass Protection, schnelle Cuts, guter Antritt. Ordentliche Schnelligkeit habe ich mir aufgeschrieben. Bei der Combine hat er nicht, beziehungsweise ist er nicht gelaufen. Ich habe mir schätzungsweise eine 4,55 aufgeschrieben, was ich vom Tape so denken würde. Er kann mit kleinen Cuts Tacklern im Open Field ausweichen. Er ist auch dazu in der Lage, hinter der Line of Scrimmage zu improvisieren. Sollten da mal Defensive Linemen oder Linebackers eben durchkommen, ist er gut darin, denen auszuweichen und dann eben ja, neue Running Lanes zu finden. Er geht nicht leicht zu Boden, hat eine gute Stop-Start-Quickness. Er kämpft immer um extra Yards. Dann in Pass Protection gute Übersicht, ja, wird aber sehr schnell überpowered, beziehungsweise sehr oft. Was ich ein bisschen schräg fand gegen Clemson, dem College Football Playoff Spiel, was sie dann ja verloren haben, da fand ich ihn auf einmal deutlich besser in Pass Protection. Weiß ich jetzt nicht, ob er sonst einfach keinen Bock hatte oder ob er in der Zwischenzeit auf einmal gelernt hatte, wie man vernünftig blockt. Da ist es mir aber dann nicht so aufgefallen. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich noch irgendwo eine Notiz vergessen habe, aber scheint nicht so zu sein. J.K. Dobbins ist ein sehr guter Running Back. Warum habe ich ihn dann nicht in der ersten Runde? Ja, Pass Protection. Ah, weil ich einen Punkt noch vergessen habe. Unnötige Drops von ihm. Also Fanghände. Ein bisschen problematisch bei ihm auch. Ja, das nochmal auf der negativen Seite. Wie gesagt, Pass Protection dazu dann noch für mich so ein kleines Fragezeichen. Ist dann eben auch nicht der super Powerback, auch wenn er hier und da Tackles durchbricht. Ich mag Dobbins, aber ich mag ihn leider nicht gut genug für die erste Runde, deswegen habe ich ihn eben mit der 2,0 auf dem Board.
Genauso wie ich weiß, dass es Spieler gibt, die ich überschätze, zumindest von den aktuellen Boards, ist das ein Spieler, den ich unterschätze. Denn ich habe ihn eine Runde später mit der 3,2 auf dem Board. Ich mag seine Balance und Beweglichkeit. Ja, und bei der Vision bin ich auch bei dir. Auch der Antritt ist meiner Meinung nach gut. Er hat eine ganz, ganz ordentliche Awareness, von wo der Blitzer kommt, aber er ist halt ein Pass Protection trotzdem einfach nicht gut. Hat auch insgesamt wenig Physis als Spieler, sowohl als Runner als auch als Pass Protector. Ich finde, ja, wie gesagt, also mich hat vor allen Dingen die Pass Protection ist mir halt aufgestoßen, ist ein guter Runner, ist jetzt aber auch nicht so krass spektakulär wie manch andere Spieler. Die Drops hattest du angesprochen, da ist natürlich so, was einem halt in Erinnerung ist, und das ist halt auch schon vor, sag ich mal, vor dem Tape gucken, ist halt das Clemson-Spiel, wo halt zwei ganz, ganz massive Dinger sind. Der eine Touchdown, der halt dann zurückkommt, und der andere Screen, wo er halt eine Herde an Leuten vor sich hat. Das ist dann halt ein bisschen bitter. Ich fand sein Passblocking in dem Spiel tatsächlich auch besser als in dem anderen, aber ich fand ihn als Runner nicht so geil wie du, war nicht so toll. Und Pass Protection ist für mich halt ein ziemlicher Concern. Und die Tatsache, dass ich ihm halt, also es gibt Running Backs, die halt irgendwie, denen ich mehr Physis zuspreche, die aber, sag ich mal, einer ähnlichen körperlichen Range sind wie er. Ich bezweifle auch stark, aber das ist jetzt wieder pure Spekulation, dass er irgendwie mit 209 gespielt hat, sondern ich denke schon, der war da zumindest etwas leichter. Deswegen, ich bin nicht wirklich warm geworden mit J.K. Dobbins von Ohio State, auch wenn das natürlich ein Name ist, der in den letzten Jahren einem der College-Football-Welt sehr, sehr oft begegnet ist, da er einfach schon eine ganze Zeit lang massiven Impact für die Buckeyes hat. Du hast ihn mit einer 2-0, ich habe ihn mit einer 3-2 und ich habe tatsächlich nichts mehr zu Dobbins zu sagen.
Dann kommen wir zu Clyde Edwards-Helaire von LSU. 5'7", 207, 9,58 Hände, 9,58 Zoll Hände und 4, oh, 29 Zoll Arme, wo auch immer mein Gehirn gerade die 4 hergenommen hat. 29 Zoll Arme, Junior aus Baton Rouge in Louisiana, war ein 3-Star-Recruit, Nummer 378. Und im letzten Jahr war er Unanimous First Team All-SEC und er wurde zum LSU Football MVP gewählt, wo ich mich dann gefragt habe, wissen die, wer Joe Burrow ist?
Quarterback?
Also Clyde Edwards-Helaire hatte eine tolle Saison, aber Joe Burrow hat im gleichen Team gespielt, Leute. Sorry, aber LSU Football MVP war Burrow, nicht Edwards-Helaire. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 2,4, also Mitte der zweiten Runde. Edwards-Helaire hat auch Erfahrung als Kick-Returner, dadurch natürlich noch etwas mehr Value für NFL-Teams, wobei der Kickoff ja natürlich irgendwann demnächst abgeschafft wird, so wie sich das alles entwickelt. Das Beste zu Edwards-Helaire natürlich zuerst, sein Spin-Move. Ja, es ist wirklich das Beste bei ihm. Immer wieder schafft er es damit, Tacklern auszuweichen, im Open Field, an der Line of Scrimmage, wo auch immer. Er hat einen niedrigen Körperschwerpunkt, natürlich mit 5,7 fast schon natürlich gegeben. Spielt mit einer tollen Balance, er läuft sehr geduldig, gibt eben auch seinen Blockern Zeit, die Blocks vernünftig zu setzen, bevor er denn attackiert. Zeigt auch eine sehr gute Vision, sehr sichere Fanghände. Bin ich gerade so am Überlegen. Also von den Top Running Backs auf jeden Fall der mit den besten Fanghänden von den Top 4, sag ich jetzt mal so. Zu den anderen beiden kommen wir noch später. Er läuft auch gute Routen als Receiver. Er hat einen schnellen Antritt. Er durchbricht Arm-Tackles regelmäßig. Geht nicht leicht zu Boden. Hat auch etwas Shiftiness im Open Field. Dass das Positive, das Negative ist, Edwards-Helaire ist kein Pile-Mover, also sprich, auch wenn er hier und da mal Arm-Tackles durchbricht, ist er eben keiner, der irgendwie jetzt ja, groß extra Yards noch herausholt mit drei Tacklern, die an ihm dranhängen. Seine Top-Speed ist begrenzt, was die Combine dann natürlich auch gezeigt hat, also wenn er ins Open Field kommt, jetzt gucke ich gerade mal, 4,60 ist er gelaufen bei der Combine. Also wenn er ins Open Field kommt, wird er dann irgendwann eingeholt, wenn denn der Lauf etwas länger sein muss. Und Pass Protection ist bei mir, also ist für mich bei ihm auch ein ganz großes Fragezeichen. Zu Saisonbeginn sah das echt schlecht aus von ihm im Pass Protection und später in der Saison hat er gefühlt gar nicht mehr Pass Protection gemacht, sondern ist bei jedem Passplay eben eine Route gelaufen. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine bewusste Entscheidung der Offense war, um ihn entweder nicht mehr in Pass Protection zu haben oder um eine zusätzliche Anspielstation für Burrow zu haben. Denn wie gesagt, als Receiver ist er echt gut. Das Tape von Edwards-Helaire gefällt mir richtig gut. Und vielleicht, wenn es einfach darum geht, den besten Footballspieler zu haben von den Top 4 Running Backs, die ich jetzt einfach mal so nenne, dass eben Dobbins, Edwards-Helaire, DeAndre Swift und Jonathan Taylor, über die anderen beiden sprechen wir gleich noch, hat mir, also finde ich, ist er wahrscheinlich der beste Footballspieler. Das Problem ist, er hat eben nicht die Top-Speed, er hat nicht die Top-Power, er hat nicht die Top-Elusiveness, aber er ist einfach ein verdammt guter Footballspieler. Deswegen, aber wie gesagt, einfach, es fehlt so eben, ja, dieser eine herausragende Trade und er hat natürlich herausragende Trades, aber deswegen ist er eben nicht mein Nummer 1 Running Back, sondern nur Nummer, sag ich noch nicht, werde ich im Endeffekt euch hinterher zurechtlegen können. Also deswegen habe ich ihn nur mit der 2,4, aber ich denke eben, dass er ein echt guter Running Back ist.
Ich mag den auch sehr. Ich mag ihn wirklich sehr. Aber ich kann einen 5-7er Running Back mit einer 4-6-0. Ich habe eine 3-2 so. Mein Herz ist eher bei deiner Grade, Roman. So, weil das ist einfach ein geiler Footballspieler. Punkt. Und ich habe auf meinem Zettel auch viel, viel mehr Positives stehen als Negatives. So Physis Size ist natürlich limitiert. Das fange ich natürlich doch mit dem Negativen an. Er ist halt so gut wie nie in Pass Protection eingesetzt worden. Ich habe es extrem selten gesehen. Pass Block, nicht in Protection. Ja, doch, ist dasselbe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er 4-6-0 läuft, gebe ich zu. Ich habe schon gedacht, dass er etwas schneller ist. Von daher bist du da vielleicht mit deinem Tape Schwerpunkt auch etwas richtiger. Aber natürlich, der kann viel, der hat super Hände, der hat Quickness. Der hat eine Movability, eine gute Vision. Ja, das ist schon. Und wie gesagt, die Physis für seine Größe, finde ich, ist gut. Ist halt mit 5-7 schwierig, aber der ist halt schon jetzt, finde ich, ziemlich gut gebaut. Ich mag ihn, aber ich tue mich halt wirklich schwer mit den athletischen Werten und mit der Größe da viel höher zu gehen. Aber ich mag ihn als Footballspieler. Ich glaube, dass der einem NFL-Team relativ schnell weiterhelfen wird. Das denke ich schon. Ich weiß nur nicht, wie groß sein Impact dann final sein wird. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Und deswegen habe ich ihn halt einen Takt niedriger als du. Aber so, wenn du halt irgendwie am Ende der Draftklasse, so von welchen Spielern hat dir das Tape mit am meisten Spaß gemacht, dann ist Edwards Helaire sicher in den Top 5, würde ich mal sagen. Top 10 auf
So,
jeden
hier
Fall.
habt ihr es gehört. Clyde Edwards-Helaire nach Christians Aussage mindestens ein Top-10-Pick. Habe ich gerade richtig verstanden,
Es ist echt sehr, sehr sinnig, dass du nie Geisteswissenschaften studiert hast.
Ich gebe mir immer Mühe.
Ja,
Und
das ist wie bei mir mit den Zahlen, Roman. Aber auch da, wie bei 5-7, ist es halt, man kommt halt nur bis zu einem gewissen Punkt, ne? So ist das bei mir mit Zahlen, aber gut, lassen wir das.
kommen wir damit zu Antonio Gibson, Running Back Schrägstrich Wide Receiver von Memphis. 6-0, 228 mit 8 5/8 Zoll Händen und 31 1/8 Zoll Armen. Senior aus Stockbridge, Georgia. War ein Unranked Recruit und hat erst 2 Jahre lang am East Central Community College gespielt. Ich habe ihn auf meinem Board mit einer 4,5. So, ja, Antonio Gibson ist ein Running Back-Wide Receiver. Seine primäre Position letztes Jahr bei Memphis war eben auch Wide Receiver. Er wurde aber auch sehr oft als Running Back aufgestellt und entsprechend natürlich auch eingesetzt, also hat Handoffs bekommen und durfte mit dem Ball dann einfach laufen. Und aus meiner Sicht, von dem, was ich auf Tape gesehen habe, ist er ein klar besserer Running Back, als er ein Wide Receiver ist. Deswegen besprechen wir ihn im Running Back Podcast. Passenderweise. Punkt Nummer 1, den ich mir aufgeschrieben habe, er ist auch ein gefährlicher Kick-Returner. Hat eine sehr gute Athletik, auch bei der Combine gezeigt, ist da 4,39 über die 40 Yards gelaufen. Hat eine gute Vision, liest gerade im Open Field seine Blocks sehr gut und wählt die Laufwege entsprechend. Er hat etwas Shiftiness als Runner, kann aber auch manchmal durch Arm-Tackles hindurchlaufen. Ja, sobald er den Ball in der Hand hat, ist er eine Home Run Threat, eben mit seiner Schnelligkeit, mit seiner leichten Elusiveness und eben seiner Fähigkeit, Blocks zu lesen. Besteht da immer die Gefahr, dass er den Touchdown erzielt, wenn er den Ball in der Hand hat. Er zeigt eine gute Ball Security, findet jetzt als Wide Receiver gut Lücken in Zone Coverage, wenn er den Routen läuft. Kommen wir noch zu etwas Negativeren. Seine Fanghände sind grundsätzlich sicher, muss allerdings manchmal auch nachfassen. Ich meine, mit 8 5/8 Zoll ist das auch eher auf der kleinen Seite bei den Fanghänden. Als Pass Protector ist er unerfahren und grundsätzlich für einen Running Back ein schwacher Blocker, wenn er dann irgendwo im Open Field mal blocken soll, Daran wird er als Running Back auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Und das Hauptsächliche, warum ich ihn dann als Running Back besser sehe als als Wide Receiver, der Typ ist wirklich ein schlechter Route Runner. Es ist nicht einfach nur, dass er irgendwie unerfahren ist oder nie wirklich Routen gelaufen ist. Er ist wirklich schlecht darin, Routen zu laufen. Du hast da richtig langsame Richtungswechsel, teilweise auch dann Situationen, wo er erstmal stehen bleibt, bevor er dann sich irgendwie zur Seite wegdreht und wieder anfängt zu laufen. Also ja, hat er dieses Konzept von Route Running scheint er irgendwie nicht so wirklich verstanden zu haben, dass man das dazu nutzen sollte, sich frei zu laufen. Ja, deshalb sehe ich ihn hauptsächlich als besseren Running Back, mal abgesehen davon eben seine kleinen und nicht immer sicher wirkenden Fanghände. Und in Kombination damit, dass er mit dem Ball in der Hand eben wirklich dazu in der Lage ist, Big Plays zu machen und die Erfahrung mitbringt, auch eben als Running Back aufgestellt zu sein. Habe ich überhaupt schon seine Grade gesagt, Christian?
Hast du, glaube ich, 4,6 oder 4,5?
4-5, richtig. Antonio Gibson, also ich habe ihn auf dem Board Mitte der vierten Runde, ist halt ein gewisses Risiko da, weil er offensichtlich die Position noch nicht so lange spielt, eben auch da einfach noch viel zu lernen hat, aber ein Spieler, der als Running Back eine sehr hohe Upside mitbringt und den ich dann entsprechend in der vierten Runde draften würde.
Ich könnte es mir jetzt einfacher machen. Und einfach mein Mario Bürke-Kommentar hier raushauen. Er ist ein Athlet. Ich weiß nicht, wie gut er als Footballspieler ist. 1,9. Da habe ich ihn nicht.
Ich wollte gerade sagen, wirklich.
Ja. Vielleicht hätte ich den Spannungsbogen noch etwas länger aufrechterhalten sollen. Naja, egal. Ich habe ihn mit einer 3,3 auf dem Board so. Der Typ hat eine krasse Athletik. Deswegen laufst du übrigens keine Routen. Weil du bist mit der Go-Route schneller als alle anderen. Ist es scheißegal, wie schnell, was für eine Route du läufst. Zumindest im College. So. Ich gebe zu, dass mir der Name gar nicht so geläufig war. Ich war aber dann extrem froh, dass ich mir den angucken konnte. Und ich glaube, dass der mit seiner Geschwindigkeit einfach extrem viel Value in der Offense hat. Also, Gott bewahre, dass der zu den Chiefs geht. Ja, sie haben mit Mecole Hardman ihren Speedster letztes Jahr gedraftet, aber wir wissen alle, die Chiefs können nie genügend Speedster haben. Oder
Außerdem
wirklich
ist
ist.
Mecole Hardman kein Running Back.
Ich glaube halt, dass Gibson in der NFL sehr, sehr differenziert eingesetzt werden wird.
Ja,
Also.
natürlich, ja. Also mit Sicherheit, wenn du ihn im Team hast, wirst du ihn auch immer mal wieder als Wide Receiver aufstellen, klar.
Der Punkt ist halt, der mir Sorge macht, die Chiefs sind halt viel mit Running Backs in Verbindung gebracht worden. Und mit ihm hast du jetzt zwar keinen, also ich würde von fast allen Running Backs, über die wir heute reden, sagen, da weißt du viel mehr, was du als Running Back bekommst, als mit Gibson. Aber die Upside ist halt krank. So, die Upside ist, wenn du überlegst, ich werde da nochmal reingehen, dass der nicht gerankt war. Du hast da vermutlich jetzt gerade keine Hintergrundinfo, warum das so war, oder? Also ich meine, bei vielen sind es ja echt Verletzungen oder Umzüge oder ähnliches.
Nee, keine Ahnung.
Aber ich meine, der ist jetzt mit 6-0 auch nicht gut. Vielleicht ist der irgendwie total gewachsen bei Memphis. Aber ja, ich mag den. Also der fängt halt mit den Händen. Movement Skills sind halt echt krass, auch wenn er jetzt bei der Combine keine Drills gemacht hat, aber sah halt so aus. Deep Speed ist klar. Special Teams Value hattest du ja schon angesprochen. Und ja, natürlich ist der sau unerfahren und grün hinter den Ohren und hat auch ein Pass Blocking einfach wenig Erfahrung so. Und deswegen finde ich, ist es halt ein Risiko, wenn du ihn, also ich wette, dass der halt spätestens Mitte dritte Runde geht. So, wobei, ich glaube, er ist halt auch der Spieler, der halt von Workouts mit Teams total profitiert hatte. Zumindest bei einigen Teams. Vielleicht hätte er auch bei einigen gezeigt, nochmal manifestiert, dass er keine Routen laufen kann oder dass er keine Ahnung hat, wie Passblocking funktioniert. Aber trotzdem glaube ich, dass die Teams gerne einen genaueren Blick bei ihm genommen hätten so. Aber ist auf jeden Fall eine athletische Waffe. Und ist einer der Spieler, also ich bin bei allen Spielern gespannt, wo sie landen, bei allen, die ich grade, Aber auf dessen Landing-Spot bin ich mit am gespanntesten, muss ich echt sagen. Antonio Gibson, du hast ihn mit einer 4-5, ich mit einer 3-3. Schaut ihn euch an, der ist auf jeden Fall unterhaltsam.
Genauso unterhaltsam. Wenn nicht sogar noch unterhaltsamer, ist das Tape von Anthony McFarland gegen Ohio State. 2018 übrigens. Es geht jetzt nämlich um Anthony McFarland von Maryland 58208. Mit 8,7 Achtel Zoll Händen, 30,3 Achtel Zoll Armen. Er kommt aus Hyattsville, Maryland, ist Redshirt Sophomore. Und er war ein Four-Star-Recruit, die Nummer 99 in seiner Klasse. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 3,5. Er hat letztes Jahr lange mit einem High-Ankle-Sprain gespielt, also mit einem verstauchten Knöchel, wobei ich glaube, High-Ankle ist fast schon irgendwie verstauchtes Schienbein oder irgendwie sowas gefühlt. Und hatte auch 2016, also in seinem letzten Highschool-Jahr, sich sein Schienbein gebrochen. Anthony McFarland ist ein Speedster, hat einen schnellen Antritt und auch Breakaway-Speed, zeigt eine gute Vision, schnelle Cuts und Change of Direction, also Richtungswechsel hinter der Line of Scrimmage. Hat die Lower Body Strength, um durch Arm Tackles hindurchzulaufen oder auch Tackler mal nach hinten zu schieben. Sichere Fanghände, die ich bei ihm gesehen hat, ist ein Big Play waiting to happen. Also sprich auch so ein Spieler, wann immer man den Ball in seine Hände bekommt, ist er dazu theoretisch in der Lage, einen Touchdown zu erzielen, einfach mit seiner Schnelligkeit und seiner Explosivität. Und er zeigt eine gute Übersicht in Pass Protection. Kommen wir zum Negativen, ist aber ein schlechter Blocker. Ich hatte ja angesprochen, hat die Lower Body Strength, um durch Arm Tackles hindurchzulaufen. Gegen Defensive Linemen und kräftige Linebackers eher selten. Er ist eben kein Powerback mit seinen 208 Pfund. Er kommt eben einfach über seine Schnelligkeit, was dann dazu führt, dass er, ich sag mal, entweder weit läuft oder gar nicht läuft, so gefühlt. Also, du hast dann auch viele Runs für No Gains oder Tackles for Loss oder so ein, zwei Yards, die er dann rausholt. Aber dann eben auch das gelegentliche Play, wo er 50 Yards läuft. Ist ein Straight Line Runner, nicht besonders shifty oder elusive im Open Field. Und das sind meine Notizen. Ich glaube, ich habe hier nichts vergessen zu Anthony McFarland. Auch ein Spieler, der extrem viel Spaß macht, dessen Grade bei mir vielleicht etwas höher ist, weil ich eben auch viel Tape aus 2018 von ihm gesehen habe, wo er eben nicht verletzt war. 2019 sah das immer noch gut aus, aber nicht ganz so gut, sodass ich letztendlich eben bei ihm bei der 3,5 mit der dritten Runde gelandet bin.
Okay, Spoiler, ich habe primär, also ich habe 19er Tape gesehen. Vielleicht hat das einen kleinen Impact auf die Grade. Also ich musste fast lachen, weil er ist ja auch so ein bisschen eine Wildcard, auch wenn er natürlich Running Back mehr gespielt hat, weil jetzt die Grades fast spiegelverkehrt sind. Ich habe ihn mit einer 4-6. Gibson wird höher auf unserem Board sein, wenn wir arithmetisch da keinen Fehler machen. Was Roman nicht tun machen wird. Mir könnte das passieren, aber Roman nicht. Gute Aufgabenverteilung, wie ich finde. Ja, der Antritt ist halt geil. So, ich meine 4-4-4 und ist halt deutlich, was seinen Deep Speed betrifft. Ist auch jemand, der sehr, sehr für Yards kämpft. So, und hat einen Leg Drive, das gefällt mir schon. Ist halt lean, 5-8 sind halt 5-8. Was jetzt für einen Running Back kein Ausschlusskriterium ist. Und Pass Protection bin ich bei dir. So ist halt irgendwie nicht sein Spiel. Ja, und also ist jetzt nicht der beste Contact Runner, muss man sagen. Also es gibt halt echt Spieler, also Hilaire ist halt das Extrembeispiel, aber auch andere, die sich halt wirklich gut aus Kontakt herausfinden können. Und das habe ich bei ihm halt einfach wenig gesehen so. Aber ich mag den. Ich mag McFarland. Ich glaube, dass der durchaus jemand ist, der für mich dann halt eher Mitte vierte Runde dann einen gewissen Value hat. Aber der auf jeden Fall, also bei mir steht halt undersized Home Run Hitter so, und das ist halt mit der Speed, ist es halt wirklich so, wenn du den halt in Space kriegst, dann kann der dir schon echt wehtun. als Defense. Und ja, Anthony McFarland. Ich habe ihn mit einer 4-6, du hast ihn mit einer 3-5.
Und nochmal der Hinweis, wenn ihr einfach unterhalten werden wollt, unabhängig von Draft-Evaluation oder nicht, guckt euch das Tape von Anthony McFarland gegen Ohio State 2018 an. Das ist ein geiles Tape.
Vielleicht mache ich das aus Spaß und der Freude auch nochmal, denn wie gesagt,
also
ich bin...
Es ist gefühlt, jeder zweite Handoff ist ein Touchdown. Das
okay.
Ist
ach, das war dieses, ich, yeah,
Ohio State, das, ja, das war das Spiel, wo Maryland fast gegen Ohio State gewonnen hat und im Endeffekt nur deshalb verloren hat, weil kurz vor Ende der Quarterback einen 5-Yard-Pass nicht an den Mann bringen konnte.
Ja, das war das Urban Meyer, sieht total krank aus. Also wirklich, ja. 55, 54, irgendwie sowas ist das,
ja.
Ist, glaube ich, ausgegangen.
Irgendwie so.
Naja, das war ein spezielles Football-Spiel, was vor der Party auch keiner gedacht hat, dass auf einmal Maryland 54 Punkte gegen wie Ohio State University auflegt. Aber ja, das war fantastisch.
Es war wahrscheinlich das Lieblingsspiel von Julian Barsch 2018.
Naja, Julian Barsch hat da vermutlich drei Herzinfarkte zwischendrin gehabt, aber nach meinem Kenntnisstand hat er die überlebt, Roman, denn sonst könnte er nicht am Donnerstag zu unserer Draft-Coverage dazu kommen. Was sehr bedauernswert
wäre.
Aber
Christian, wer weiß, vielleicht ist er ein Geist.
Lass uns jetzt nicht noch auf theologische Ebene gehen. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende finden wird. Wobei, mit der theologischen Ebene und dem Bundesstaat Utah, Roman, da sind wir ja relativ nah beieinander.
Oh, Christian, der Meister der Überleitung mal wieder. Zach Moss von Utah ist jetzt an der Reihe. 5'9", 223, 9 1 Viertel Zoll Hände, 31 1 Viertel Zoll Arme. Senior ursprünglich aus Hialeah Gardens oder so ähnlich in Florida. Und dann hat es ihn nach Utah verschlagen zum Studieren. Muss man nicht verstehen. Er war ein 3-Star-Recruit. Die Nummer 1100 seiner Klasse und ich habe ihn auf meinem Board mit einer 4,6 sitzen. Er war 2019, also in der letzten Saison, der Pac-12 Offensive Player of the Year und ein First Team All-American und 2018 hatte er eine Knieverletzung. Zach Moss ist ein Powerback, habe mir als Spielertyp aufgeschrieben, menschliche Abrissbirne. Er gewinnt mit Balance und Willenskraft, zeigt sichere Fanghände, gute Übersicht in Pass Protection und ein ordentlicher Blocker, auch wenn er da noch Luft nach oben hat. Also ich versuche ja immer so ein bisschen erst positiv, dann negativ zu machen. Das Interessante ist, bei meinen Notizen ist viel, ich sag mal, neutral. Dementsprechend werde ich jetzt einfach mal so ein bisschen von oben nach unten einfach vorlesen. Sein Antritt ist nicht explosiv. Ist er einmal auf Tempo, kann er längere Runs hinlegen. Wird allerdings im Open Field irgendwann dann auch eingeholt. Er kann manchmal mit Spin Move, also mit einem Spin Move Tacklern an der Line of Scrimmage ausweichen, ist darüber hinaus aber nicht elusive, also nicht so wirklich dazu in der Lage, Tacklern auszuweichen. Er durchbricht viele Tackles und bleibt lange auf den Beinen. Und meine letzten zwei Notizen dann noch. Er kreiert eigene Plays nicht wirklich, sondern braucht dann irgendwo immer aufgeblockte Running Lanes. Also wie man das ja natürlich sonst von etwas athletischeren Running Backs kennt. Wenn dann mal das eine Loch zu ist, dann wird eben weitergeguckt, beziehungsweise dann eben der Bogen nach außen gemacht. Das sieht man bei Moss nicht, oder zumindest ich habe das nicht so wahrgenommen bei ihm. Und ich hatte den Eindruck, dass er nicht immer die besten Löcher zum Hindurchlaufen auswählt. Hab also auch so ein Fragezeichen, was seine Vision angeht. So, ich habe Moss Mitte der vierten Runde. Wie gesagt, ich mag seine Power. Ich mag seine Fähigkeit, durch mehrere Tackles durchzulaufen und auf den Beinen zu bleiben. Mir gefallen seine Fanghände. Mir gefällt grundsätzlich seine Pass Protection, auch wenn er da eben auch noch Entwicklungspotenzial mitbringt, also auch noch besser werden könnte. Was mich dann eben so ein bisschen in Anführungszeichen nervt, also was meine Grade dann eben runtersetzt, ist eben seine mangelnde Elusiveness. Und Ja, eben so diese Eindrücke, die ich von ihm hatte. Einmal, dass seine Vision vielleicht nicht so die beste ist, dass er halt anstatt die beste Running Lane auszuwählen, eher in eine reinläuft, wo er schneller getackelt wird. Und dass er einfach gute Blocks braucht, um wirklich ja, nach vorne zu kommen und nicht dazu in der Lage ist, irgendwo so selber seine Plays zu kreieren. Deshalb habe ich Zach Moss mit einer 4,6 auf meinem Board.
Wir sollten uns alle Gedanken um das Raum-Zeit-Kontinuum machen, wenn ich Running Backs eine Runde höher grade als du. Im Übrigen, um das abzuschließen, wenn wir schon im Staat Utah wären, wäre ja die eigentlich christliche Universität bei BYU, aber auch das sollten wir vor allen Dingen dann nicht vertiefen, solange nicht Jan Wegwerth in den Leitungen ist. Der kennt sich bei christlichen Spezifikationen sehr gut aus, insbesondere bei einer bestimmten Universität, die jetzt nicht namentlich näher genannt werden möchte, aber die einen Wide Receiver im Draft hat. Und die als erstes gemeint hat, wieder zu öffnen in der Mitte der Corona-Krise. Glückwunsch dazu. Zach Moss habe ich mit einer 3,5 auf dem Board. Ich finde in den Pass Protection echt brauchbar. Also vor allen Dingen verglichen mit vielen anderen. Klar, ich meine, er hat mit 2,23 ist er etwas schwerer drauf als andere, aber der ist halt vom Bodytype ist es echt gut. Also ist auch keiner, der Angst vor Kontakt hat, der damit umgehen kann und auch Yards auf der Contact holt. Mir gefallen seine Hände. Kämpft für Yards, hat einen Stiff Arm. Ja, spielt mit einer tollen Mentalität Running Back. So, der ist jetzt halt nicht der großartige Athlet mit der 4,65, aber auch da sollte man halt ein bisschen seine Size mit wahrnehmen. Aber er macht halt eine ganze Menge Sachen gut. Und deswegen finde ich, hat er Value in der dritten Runde. Ist, wie du gesagt hast, kein überragender Cutter, kein Beweglichkeitsmonster. Auch der Antritt nicht überragend. Ja, und bei der Vision gebe ich zu, kann man vielleicht so die eine oder andere Fragezeichen stellen, aber die sind bei mir kleiner als bei dir. Bei Zach Moss. Aber natürlich jetzt jemand, der nicht die Riesenathletik ist, die größte Frage, und die hast du ja direkt am Anfang aufgeworfen, warum jemand, der in Miami aufwächst, oder in Florida aufwächst, dann nach Utah geht, werden wir bestimmt noch recherchieren können, Roman.
Na, ich meine, er war halt nicht der höchste Recruit, ne? Nummer 1100 seiner Klasse
Ja.
hatte vielleicht keine besseren Offers.
Das stimmt. Und ich meine, Utah ist ja kein schlechtes Programm. Also Utah
Ja.
ist ja wirklich, wenn es um Football geht, ist es ja vom Football her eine gute Entscheidung und offensichtlich jetzt auch eine gewesen, weil er wird sicher gedraftet, wenn es irgendwie was Komisches
Ja, würde
passiert,
ich
ne?
denken.
So, aber ein durchaus interessanter Spieler, Zach Moss. Wir kommen jetzt zum Abschluss zu zwei Spielern, die auf vielen Boards sehr weit hoch sind. Wir besprechen sie ausschließlich aus alphabetischen Gründen, relativ hinten, und wir gehen zunächst aus der Pac-12 in den Süden, in die SEC.
Ja, zu DeAndre Swift. Und ja, wirklich, alphabetisch einfach sortiert. Da ist DeAndre Swift der vorletzte Name auf unserer Podcast-Liste von Georgia, nein, Entschuldigung, von der Universität in Georgia, University of Georgia. Von Georgia. So, 5'8", 212, 9 Zoll Hände, 29,78 Zoll Arme. Ein Junior, der diesmal wirklich tatsächlich aus Philadelphia kommt. Christian, wirklich, der kommt jetzt wirklich aus Philadelphia. Nicht irgendwie
Aus,
einem Vorort von
okay.
Philadelphia, sondern Philadelphia.
Aus der Stadt der brüderlichen Liebe.
Ja.
In der Stadt, wo sogar Weihnachtsmänner mit Schneebällen beworfen werden.
Sehr brüderlich, die Liebe dort immer. Er war ein Five-Star-Recruit, die Nummer 33 seiner Klasse. Und ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 2,0, also genau der gleichen Grade wie J.K. Dobbins. Auch wenn er ein etwas anderer Spielertyp ist. Swift habe ich mir aufgeschrieben, Spielertyp ist ein Slasher, also eben jemand, der eher über Athletik und Quickness kommt. Hat eine gute Elusiveness, er kann mit Cuts oder Spin-Move Tacklern im Backfield oder auch im Open Field ausweichen, bringt eine gute Schnelligkeit mit, hat einen schnellen Antritt, hat eine gute Vision, kann durch Arm-Tackles hindurchlaufen, auch wenn er grundsätzlich kein Tackle-Durchbrecher ist, also eher seltener Tackles durchbricht. Er läuft mit Toughness, er gibt seinen Blockern Zeit, um Blocks zu setzen, er zeigt schnelle Richtungswechsel, Negativ habe ich dann eben noch, er braucht Platz, um richtig gefährlich zu werden, um eben seine Athletik ausspielen zu können. Und im Endeffekt die große Frage, ich bei DeAndre Swift habe, quasi die umgekehrte Cam Akers-Frage bei Swift: Wie viel von seinem Erfolg ist er und wie viel die Offensive Line? Denn Georgia hatte eine verdammt gute Offensive Line letztes Jahr, die ihm das Leben recht einfach oft gemacht hat. Und diese Frage hat mich dann so ein bisschen davon abgehalten, Swift in die erste Runde zu packen. Also, er ist eben ein Running Back auch, der über die Athletik gewinnt. Jetzt, wie gesagt, schon das ein oder andere Arm-Tackle mal durchbricht, aber eben nicht unbedingt ein Powerback ist. Da gerne mit Sicherheit auch noch zulegen könnte, wenn er jetzt in die NFL kommt. Aber wie schon gesagt, eher ein Running Back, der über seine Athletik gewinnt. Ich habe ihn auf meinem Board mit der 2,0.
Da sind wir uns weitestgehend einig. Ich habe die 1,8 bei ihm. Er ist halt wirklich mehr so ein One-Cut-Straight-Line-Runner. Nicht so dieser ganz krasse Shifty-Runner wie andere, aber ich gebe zu, je mehr ich von dem gesehen habe, desto mehr hat mir gefallen. Klar, er hat eine krass gute O-Line, also mit Kindley, Thomas und Wilson also Thomas und Wilson werden mit Sicherheit in den ersten 2 Tagen gedraftet. Ich habe jetzt sogar schon gehört, dass Isaiah Wilson irgendwie einer der ersten Tackle sein könnte, die vom Board geht, was halt Roman minimal überraschen würde.
Ein
Ja, mich
bisschen.
auch an der Stelle, aber.
Ein bisschen.
Als ich das gelesen habe, gut, ich meine, ich habe Wilson relativ hoch mit der 1,8. Ich muss gerade nochmal gucken, habe ich es richtig in dem Kopf. Ja, aber er ist halt trotzdem OT Nummer 6 bei mir. Was irgendwie auch für diese gute O-Line-Klasse spricht. Also die Frage kann man sich schon stellen, aber er macht schon sehr, sehr viel gut. Also auch das ist jemand, der in Pass Protection zu gebrauchen ist, auch wenn er dann noch Upside hat, nimmt oder holt mehr Yards, als er sollte, weil er halt mit Kontakt keine großen Probleme hat. Hat einen Spin-Move. Antritt ist offensichtlich gut. 4-4-8 über die 40 ist auch nicht schlecht, also ist sogar gut. Ja, das Ding ist halt, er ist nur 5-8. Er hat manchmal so zögerliche Momente, bevor er sich dann entscheidet. Das dauert manchmal relativ lange. Und er hat eine wirklich gute Athletik mit der 448, aber es ist jetzt auch irgendwie nicht 440 oder ähnliches. Auch die Sprünge waren ordentlich. Das ist alles in Ordnung, aber das oder gut, aber das ist jetzt nichts Herausragendes. Deswegen konnte ich da jetzt nicht irgendwie in Richtung 1,4, 1,5 oder so gehen. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass am Donnerstag ein Running Back in der ersten Runde gepickt wird. Aber er wäre auf jeden Fall in der Debatte, um derjenige zu sein, sofern einer gezogen werden sollte. DeAndre Swift, du hast ihn mit einer 2-0, ich habe ihn mit einer 1-8.
Jo, damit kommen wir zum letzten Spieler für heute, Jonathan Taylor von Wisconsin, 15, 226, 9,5 Zoll Hände, 31, 1/8 Zoll Arme. Auch er ist ein Junior. Ich bin jetzt gerade überlegen, hatten wir heute überhaupt einen Senior? Ich glaube gar nicht mal, oder?
Anthony Gibson steht bei mir als
Stimmt,
Senior drin und
stimmt.
Zach
Ah,
Moss
Zach
steht bei mir
Moss.
als
Ja,
Senior.
genau. Die beiden. Zwei ganze Seniors hatten wir heute bei den Running Backs, aber ist ja auch nicht besonders verwunderlich, weil Running Backs ja recht verletzungsanfällig sind. Und daher, wenn sie dann ja möglichst viel Geld in ihrer Karriere verdienen wollen, dann möglichst schnell in die NFL kommen sollten. Also da jetzt auch keine Kritik von mir. Jonathan Taylor, Junior aus Salem, New Jersey, war ein Three-Star-Recruit. 371 in seiner Klasse, hat 2018 und 2019 den Doak Walker Award gewonnen, der an den besten Running Back im College Football vergeben wird. War auch in beiden Jahren Unanimous First Team All-American und 2018 Academic All-Big Ten. Er ist der erste Spieler in der FBS-Geschichte, der in drei aufeinanderfolgenden Saisons 1900 oder mehr Rushing Yards hingelegt hat. Und er war an der Highschool auch ein erfolgreicher 100-Meter-Sprinter im Leichtathletik-Team. Ich habe ihn auf meinem Board sitzen mit einer 2,3. Taylor ist ein Speedy Powerback, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Also ein Powerback, der auch ein gewisses Maß an Schnelligkeit mitbringt. Er hat Breakaway Speed. Ich muss ganz ehrlich sagen, seine Combine, wollte gerade sagen, hat mich enttäuscht. Stimmt gar nicht. Also hat er bei der Combine auch bestätigt mit der 4,39. Irgendwie bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Also er hat Breakaway Speed. Er hat sichere Fanghände, auch wenn sie nicht super natürlich wirken. Er läuft mit Willen und Entschlossenheit, durchbricht Arm-Tackles, zieht Tackler mit sich mit und bestraft auch Tackler, wenn die ihn tackeln wollen. Fällt bei Kontakt grundsätzlich nach vorne. Er gibt seinen Blockern Zeit, Blocks zu setzen. Er hat eine. Moment, nee, es ist was Negatives. Erstmal noch das Positive. Guter Stiff Arm. Kann gute Routen laufen. So, ganz, ganz viel Positives, was ich jetzt zu Jonathan Taylor erzählt habe. Jetzt kommt natürlich auch noch ein bisschen was Negatives. Ich habe den Eindruck, dass er, ja, wenn er seinen Blockern Zeit gibt, gerne auch mal zu viel Zeit gibt. Also auch irgendwo ein bisschen zögerlich läuft. Er ist nicht besonders quick. Also. Er ist eben sehr schnell, wenn er ins Open Field kommt. Die 439 kommt nicht von ungefähr, aber irgendwo so auf dem ersten Schritt, beziehungsweise was heißt auf dem ersten Schritt, so diese seitlichen Bewegungen, Cuts, Lateral Quickness ist irgendwo nicht so da. Genau, er kann Tacklern ausweichen mit Cuts oder Spin Move, verliert dabei aber viel Momentum. Im Endeffekt nochmal so das unterstrichen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir das zu einem Spieler aufgeschrieben habe. Er hat eine gewisse Stop-Start-Slowness. Normalerweise wird man ja von einer Stop-Start-Quickness sprechen, dass man schnell stoppt und wieder losläuft. Bei ihm gefühlt läuft, dauert das so ein bisschen, bis er aus dem Lauf stehen bleiben kann und dann wieder loslaufen kann. Ja, tolle Long Speed ist aber nicht sofort da. Wie gesagt, braucht irgendwo so ein paar Schritte, um dahin zu kommen. Seine Vision wirkt okay, hat mir dann auch aufgeschrieben, hab den Eindruck, manchmal wählt er etwas komische Laufwege und in Pass Protection agiert er gerne mit Alibi Cut Blocks. Also sprich, anstatt einen vernünftigen Block zu setzen, schmeißt er sich einfach in die Knie des Pass Rushers und sagt sich, ja, jetzt habe ich genug gemacht, mehr muss ich nicht machen. Irgendwie nicht so geil. Jonathan Taylor ist wirklich der Running Back, zu dem ich mir die allermeisten Notizen gemacht habe. Ich habe sehr viel Positives gesehen, aber dann irgendwo auch sehr viel Negatives. Er hat eine extrem hohe Upside. Also 226 Pfund und dann eben eine 439 bei der Combine gelaufen, über 40 Yards. Das ist wirklich rar. Also das sieht man nicht oft. Nichtsdestotrotz gab es einfach auch einiges, was mich an seinem Tipp gestört hat. Und so bin ich dann letztendlich bei der 2,3 rausgekommen.
Haben bei dir in irgendeiner Form die 926 Carries eine Rolle gespielt?
Nö.
Okay. Weil ich finde, der hat halt schon eine Menge in den Beinen. Ich liebe den als Runner. Punkt. Ich habe ihn mit einer 2,1. Also wieder 0,2 besser tatsächlich, aber auch da sind wir uns weitestgehend einig. Mir fällt es jetzt auch extrem schwer, jetzt noch so krass viel zu sagen, weil du warst schon sehr, also gar nicht negativ gemeint, ausführlich. Er hat halt außerhalb der Sprünge auch wirklich gut getestet, also auch gerade was so seine Beweglichkeitsdrills betrifft. Gut Free-Cone, guten Short Shuttle. Die 40 hattest du angesprochen mit der 439. Man muss halt auch einfach sagen, ich meine, er hat diesen Award nicht zweimal umsonst gewonnen, der war halt ja für Wisconsin so ein bisschen die Lebensversicherung in der Offense in den letzten Jahren. Ich konnte mich nicht des Gedankens nicht erwehren, Roman, es wäre extrem lustig, wenn er bei den Chargers landen würde. Quasi als Nachfolger von Melvin Gordon.
Ich meine, spielertypmäßig hat er auch so ein bisschen was von Gordon, ne? Oder
Ja,
bin ich da gerade ganz falsch vor?
ich würde Gordon etwas mehr Physis geben.
Also klar, Taylor, also Gordon hatte nicht diese Speed, die Taylor hat. Ja,
Ja,
nee,
ja.
nee, schon noch, ja, ein bisschen unterschiedlich, ja.
Ja, aber ich musste zugeben, dass ich mich des Eindrucks nicht erwehren konnte. Ich glaube nicht, dass die Chargers durch die Verlängerung mit Eckler in den ersten 3 Runden einen Running Back ziehen.
Außerdem werden sie ja ihren Second-Round-Pick für den Upgrade für Tua abgeben müssen.
Wie gesagt, je länger ich darüber, ja, also das Ding ist mit Tua, man liest ja jetzt heute, der könnte droppen ohne Ende so, ne? Ich meine, dieser Intelligenztest, Wonderlic, hat sich ja nicht bestätigt, so, sondern er hatte wohl irgendwann mal einen mit 13 gemacht, aber hatte jetzt wohl eine 19 bei der Combine, was wohl Average ist. Das ist das, was ich von vertrauenswürdigen Quellen auf Twitter gelesen habe. Von daher, ich glaube, dass Tour vor allen Dingen dann sliden kann, wenn halt die Leute denken, A, Verletzungen, B, seine Receiver waren alle viel zu geil.
C, er ist nicht groß genug. D, er ist Linkshänder.
Ja, genau. Also das könnte alles sein, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, dass meine Herbert in Top 5 sehr, sehr Pizza Prop sehr, sehr gut aussieht. Ich sag mal so, es wäre natürlich ein Traumroman, wenn die Chargers Tour einfach an 6 picken könnten. Wenn sich die Chargers allerdings unsicher sind und sie sind mit seinen Medicals okay, ja, dann natürlich sollen die auf 3 oder auf 4 traden. Also nicht, dass Gettleman runter traden würde, aber ja. Ich werde auch zu Taylor tatsächlich gar nicht mehr so viel sagen, weil du hast alles gesagt. Ich mag den Spieler, ich sehe ihn als Runner vielleicht noch einen Tacken besser als du, deswegen habe ich ihn minimal höher mit der 2-1. Du hast ihn mit der 2-3. Gibt's noch einen Sleeper oder Spieler, die dir gefallen haben, die es jetzt nicht in unserem Podcast geschafft haben, auf die du nichtsdestotrotz hinweisen möchtest?
Nö.
Keinen speziellen.
Also ich könnte jetzt so viele Namen, also ich bin wirklich dieses Jahr wirklich tief in die Running Back Klasse gegangen. Ich könnte jetzt so viele Namen nennen. Also ich meine, JJ Taylor ist ein Typ, dessen Tape Spaß macht, aber der ist halt ein richtiger Zwerg mit seinen 5-5, die er misst. Den habe ich jetzt so knapp außerhalb der Great Range, die wir besprochen haben. Jamichael Hasty ist auch ein Spieler, der Spaß macht von Baylor. Halt so ein Running Back, Wide Receiver, Hybrid auch so im Sinne von Tariq Cohen. Ja, also gibt halt schon einige Namen, die ich jetzt nicht irgendwie einzeln nochmal durchnudeln möchte.
Alles gut. Dann sind wir tatsächlich mit allen Positionspodcasts dieses Jahr gut durchgekommen, Roman, möchte ich sagen. Ihr habt dann wieder die Gelegenheit, euch ja ganz, ganz viele Prospects anzuhören. Ihr habt auch noch ein bisschen Zeit, bis der Draft dann losgeht. Dazwischen könnt ihr dann, wie gesagt, mal ja, Romans Mockdraft dann studieren, wenn er on ist, und dann vielleicht auch meinen. Und am Donnerstag, wie gesagt, unsere Pizza-Props studieren und dann wissenschaftlich eine Analyse abgeben, wer dann das Ding gewinnt. Spoilers werde ich sein.
Also dieses ultimative Selbstvertrauen von Christian im Moment. Er hat einmal hat er jetzt gewonnen. Einmal. Und gleich wird er übermütig hier.
Vielleicht gewinne ich auch nicht, aber dann gewinnen wir alle. Aber ich kann nur sagen, Roman, es hat wieder auf dem Weg großen Spaß gemacht, und ey, ich gebe zu, bei mir ist das Draft-Fieber dieses Jahr ein bisschen größer, jetzt schon da, als vielleicht vorletztes Jahr, vielleicht auch damit zu tun, dass man einfach weniger macht, so, weil, ne, Fußball ist gerade nicht Football-Saison in Deutschland, ist ja frühestens irgendwie Sommer, Herbst, keine Ahnung. Politik ist auch ein bisschen weniger, auch wenn wir hin und wieder mal gewisse Körperteile platzen. Aber ich freue mich da sehr drauf, ich freue mich auf unsere Mitstreiter. Und auf 3 Tage, und dann auf den Samstag ohne oder Sonntag ohne Stimme. Das hat sich zu einer liebgewonnenen Tradition gemausert in den letzten Jahren, und natürlich hoffen wir beide, dass möglichst viele von euch dabei sind. Der optische Mehrwert des NFL Drafts, sag ich mal, von der NFL-Seite ist dieses Jahr nicht ganz so hoch, verglichen wie in den letzten Jahren. Aber ich denke, es werden 3 sehr, sehr gute Tage mit tollen Experten und mit Sicherheit eine Menge überraschender Picks sein. Und ja, also ich weiß nicht, wie hoch dein Draft-Fieber ist. Wenn ich sehe, wie viele Prospects du in den letzten Tagen geschaut, Wochen geschaut hast, dann denke ich, es ist auch wieder hoch. Aber ich habe da schon echt Bock drauf.
Du, auf den Draft habe ich immer Bock. Ich glaube auch, am Sonntag nach dem Draft werde ich schon Bock auf den 2021er Draft haben. Ja, das waren jetzt unsere Positionspodcasts. Christian hat es schon gesagt. Weiter mit uns geht es dann Mittwochabend, wo wir ja auch traditionell wie jedes Jahr auf unserem YouTube-Kanal unseren Mock-Draft machen werden, dem ihr natürlich folgen könnt. Haben auch dort dann wieder mehrere Gäste dabei. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht dann die erste Runde des Drafts los. Folgt uns auf unseren sozialen Medien bei Facebook oder bei Twitter. Christian ist da @chris5sh. Ich bin @mar2chemist. Und das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.